Pflege Insight, der Podcast der Johanniter Bildungs GmbH. Heute mit den Moderatoren.
Also ich bin Leonie aus dem Kurs KH20.
Ich bin Katharina und auch aus dem Kurs KH20.
Ich bin Claudia, ich bin 28 und ich bin Volunteer bei der DKMS.
Genau, ich bin Alex, bin 23 und auch als Volunteer bei der DKMS.
Entweder oder.
Und die erste Frage ist, Partymaus oder Couch Potato?
Couch Potato definitiv.
Ja, ich bin auch definitiv Couch Potato.
Okay, wollen wir die auch beantworten?
Wir sind Partymäuse.
Ja. Okay, die zweite Frage wäre, ein Beruf, der Spaß macht oder ein Beruf, der sehr viel Geld bringt?
Im Optimalen beides. Aber ich glaube, natürlich sagt man jetzt, einen, der Spaß macht.
Ja, ich würde mich dem auch anschließen. Also Geld spielt schon eine Rolle, aber es ist, wenn es einem Spaß macht, kann man auch mit etwas weniger Geld leben, solange man davon eben trotzdem noch leben kann.
Ja, daran würde ich mich auch anschließen.
Ja. Dann Romantik oder Actionfilme?
Definitiv Romantik. Ich liebe Rom-Coms. Beste Filmkategorie, die es gibt. Also Romantik.
Ja, ich würde sagen auch Romantik, aber auch keine schmutzigen Filme.
Okay, ich würde auch sagen Romantik.
Ich wäre dann bei Action.
Okay, die vierte Frage wäre Sommer oder Winter?
Also im Urlaub eher Winter, im allgemeinen Leben. So der deutsche Sommer hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen, also Sommer.
Also bei mir ist Sommer 100%, ich sterbe jeden Winter gefühlt. Also ich wäre am liebsten den ganzen Jahr über Sommer.
Ja, ich wäre auch für Sommer, definitiv.
Ich finde beides schön, wenn es nicht in die Extremen geht. Dann die letzte und entscheidende Frage, die manchmal Freundschaften beendet. Nutella mit oder ohne Butter?
Definitiv mit. Ist ein Geschmacksträger.
Bei mir definitiv ohne. Ich kann absolut nicht verstehen, wie man das mit Butter essen kann.
Ich auch nicht.
Ich esse beides.
Ja. Wie findet man den passenden Spender?
Magst du gerne anfangen?
Ja, also es ist so, dass in dem Moment, wo ein Patient die Diagnose bekommt und feststeht dann irgendwann, dass eine Stammzellspende überhaupt notwendig ist, ein Register angefragt wird. Die DKMS ist auch im Register inzwischen und die haben eine riesige Datenbank, in der sie dann halt eingeben, die verschiedenen HLA-Merkmale, die eben gesucht werden, und die Datenbank findet das dann heraus und dann gibt es ein Sucheinheit, nennt sich das, also ein spezielles Team, was sich damit beschäftigt, diese Sachen zu matchen, und dann geht es eben an die DKMS, also eine andere Abteilung der DKMS, und darüber wird dann sozusagen der Spender, also möglicher Spender, kontaktiert, und er muss dann zu den Untersuchungen gehen und so weiter und so fort, bis halt dann feststeht, wer von den möglichen Spendern ist wirklich der, der am allerbesten passt. Manchmal hängt es auch von der Verfügbarkeit ab, wenn der eine zum Beispiel jetzt gerade schwanger ist oder demnächst ins Ausland geht oder irgendwas, dann kann es ihn natürlich noch ausschließen. Und deswegen sucht man am Anfang immer eine etwas größere Gruppe und sucht dann den aus der Gruppe aus, der am besten passt.
Genau, aber das ist die Perspektive von der DKMS so gesehen, aber es gibt noch die anderen Fälle, das sind ein Drittel der Fälle. Da sucht man erstmal unter der Familie, weil es gibt bestimmte Gewebemerkmale, die für ausschlaggebend sind und die werden vererbt, also von unserer Mutter und Vater. Und deshalb sucht man erstmal in der Familie bzw. in den Geschwistern. Und ja, in ein Drittel der Fälle findet man da schon welche. Und dann ist die DKMS so gesehen außen vor. Aber bei zwei Drittel der Fälle wird dann eben die Fremdspendersuche eingeleitet und dann kommt eben die DKMS, also wir, ins Spiel und suchen halt neue Leute für die Datei, um da halt möglichst viele potenzielle Lebensretter zu finden dann dafür.
Okay, müssen sich dann also, wenn man einen Spender in der Familie finden würde, müssten die sich registrieren oder könnte man das einfach...
Das passiert alles autark. Also okay. In der Klinik, ich weiß nicht, werden Fachärztinnen und Ärzte besser Bescheid geben, aber es wird sofort gefragt. Also man macht dann sofort auch eine Blutuntersuchung wahrscheinlich, um direkt zu sehen, ja oder nein, um da sofort zu gucken und nicht so viel Zeit zu verlieren.
Okay. Dann die zweite Frage, wie läuft eine Stammzellenspende ab?
Da haben wir jetzt das Glück, dass wir beide gespendet haben tatsächlich. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten und Weisen. Also einmal die Knochenmarkentnahme, die habe ich damals auch gehabt, und dann die periphere Stammzellenentnahme, die Claudia gemacht hat. Ich kann gerne mit meiner mal anfangen. Das passiert so ungefähr 10% der Fälle. Das ist dann so ein kleiner Eingriff unter Vollnarkose. Deshalb ist das auch mit einem kleinen Klinikaufenthalt verbunden. Also ja, wenn man hier in Bonn ist beispielsweise, ist die nächste Klinik in Köln, ansonsten Dresden. Wir probieren das aber immer möglichst wohnortnah zu machen. bei mir aus Aachen war das dann so, ich bin nach Köln gefahren abends, wurde dann aufgenommen stationär. Ja, habe abends noch ein paar Freunde in Köln getroffen, war ein bisschen spazieren und am nächsten Tag war dann die OP. Und dann musste ich nochmal einen Tag da behalten werden, um einfach zu gucken, habe ich die Narkose gut überstanden und ähnliches. Dass da wirklich keine Komplikationen aufgrund dessen aufgetreten sind. Am nächsten Tag wird man dann wieder entlassen. Das Ganze läuft dann so ab, dass es eine kleine OP ist. Es werden zwei kleine Schnitten hinten am Beckenkammknochen gemacht. Also wichtig, Beckenkammknochen, nicht dieses Mythos vom Rückenmark. Also noch zwei kleine Schnitte hinten am Beckenkamm, wird dann eine Nadel eingeführt und aus unserem Beckenkamm wird dann das Knochenmark-Blutgemisch entnommen. Und dort sind dann eben diese Stammzellen enthalten, die wir dann dem Patienten geben würden. Und dann werden die entnommen, dann ist man wieder fertig und am Anfang darf man sich noch nicht bewegen, es wird so ein leichter Druck auf die Wunde aufgeführt. Ich glaube, so nach 2 Stunden sollte ich meinen Flur auf und abgeben und ja, man ist so am Anfang wie so ein älterer Mensch, der so ein bisschen Rückenprobleme hat, weil der untere Rückenbereich so komplett immobilisiert ist. Das hält so eine Woche ungefähr an, deshalb ist er auch eine Woche lang krankgeschrieben. Man hat so auch Schmerzen, man vergleicht es gerne mit einer Prellung. Und ich bin auch ehrlich, es tut schon gut weh am Anfang, deshalb Schmerztabletten, wenn man es möchte. Eine Woche krankgeschrieben, nach 2 Wochen geht das voll, kann auch wieder Kraftsport oder ähnliches machen, was komplett für den Körper anstrengend ist. Und ja, nach ein paar Wochen regeneriert sich der Körper, beziehungsweise das Knochenmark auch wieder. Das heißt, für den ist es dann nichts gewesen wieder. Die beiden kleinen Schnitte wachsen auch wieder von selbst zusammen. Das heißt, man hat am Anfang noch so ein paar Pflaster drauf. Und dann nach den 2 Wochen ist das auch komplett zusammengewachsen. Also jetzt im Sommer sieht bei mir keiner, dass ich irgendwann mal Knochenmark gespendet habe.
Genau, und dann gibt es eben noch diese zweite Methode, die in 90% der Fälle angewendet wird. Also wenn man jemals Stammzellen spendet, was allein schon nicht so wahrscheinlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man meine Methode, die ich damals auch gemacht habe, durchführt, wesentlich wahrscheinlicher. Das nennt sich periphere Stammzellspende. Und wenn jemand weiß, wie eine Blutwäsche, also Dialyse oder eine Plasmaspende gemacht wird, man kann das relativ gut damit vergleichen, eher noch mit einer Dialyse. Das benötigt ein bisschen Vorbereitung, deswegen ungefähr 5 Tage vor der Spende bekommt man einen hormonähnlichen Stoff, den muss man sich selber spritzen. Man kann sich das vorstellen wie eine Thrombosespritze, also nicht irgendwie denkt man müsste sich das selber in die Vene spritzen oder so, das nein. Es ist wie eine Thrombosespritze, falls sich schon mal jemand bekommen hat, also Oberschenkel, Oberarm, überall da, wo der Körper halt ein bisschen mehr Fett hat, kann man das reinspritzen, es tut jetzt auch nicht massiv weh. Ich bin aber ehrlich, ich hatte damals ein bisschen Sorge, nicht weil ich irgendwie Angst vor Spritzen hätte oder sowas, sondern einfach weil ich damals viel in meinem Leben passiert ist zu diesem Zeitpunkt und ich Angst hatte, dass ich vielleicht irgendwas falsch machen könnte oder so und dass es dann nicht funktioniert und dass es dann dem Patienten oder Patientin dann schlecht gehen könnte. Und habe diese Sorge sozusagen gegenüber meinem Betreuer geäußert bei der DKMS und die haben gleich gesagt, überhaupt kein Problem. Wir besorgen dir einen Pflegedienst, der kommt dann jeden Tag und gibt dir die Spritze. War auch überhaupt kein Problem. Die kamen dann, die waren keine 3 Minuten in meiner Wohnung, haben mir schnell die Spritze gegeben und fertig. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es wirklich kein Problem ist und dass man da auch nichts falsch machen kann. Und ich bin dann eben an dem Tag vor der Spende bin ich damals nach Dresden, das ist eben wie gesagt dieses andere Entnahmezentrum, weil ich damals in der Nähe von Dresden gewohnt habe, gefahren. Ich habe allerdings zu weit von Dresden weg gewohnt, als dass ich da jetzt direkt an dem Tag hingehen konnte, weil meine Entnahme war morgens. Das heißt, ich habe halt den Tag vorher bin ich nach Dresden gefahren, habe dort im Hotel übernachtet und bin dann halt gefahren worden von da zum Entnahmezentrum, das ist bei der Uniklinik angegliedert und dann liegt man auf so einem Stuhl, man hat dann in beiden Armen so eine Kanüle drin, bei mir waren das noch steife Kanülen, das heißt ich konnte in dieser Zeit die Arme nicht bewegen, inzwischen wurde mir gesagt, dass die eine flexibel ist, also man kann da so ein bisschen den Arm bewegen, was manchmal ganz günstig ist, weil ihr könnt mal versuchen die Arme einfach mal steif eine Weile zu halten und dann zu überlegen, jetzt juckt die Nase, jetzt ist irgendwie am Haargummi irgendwas nicht in Ordnung und ich könnte die Hände nicht bewegen. Das ist ein bisschen ungünstig manchmal. Aber ich hatte echt Glück, weil man hat natürlich immer eine Krankenschwester oder also Krankenpflegerin da, die halt dafür verantwortlich ist, die Geräte zu überwachen, zu gucken, dass es einem gut geht. Aber die ist in dem Moment auch dazu da, wenn irgendwas ist, dir ein Taschentuch zu geben oder irgendwas und halt dafür zu sorgen, dass es dir eben gut geht und dass du dich wohlfühlst. Denn man liegt eben da und ist angeschlossen an die Maschine. Auf der einen Seite wird sozusagen das Blut rausgeleitet durch die Maschine, es nennt sich Apherese. Dort werden die Stammzellen herausgefiltert und die restlichen Bestandteile des Blutes bekommt man auf der anderen Seite zurück. Das heißt, der Blutverlust ist auch sehr minimal in diesem Zeitraum. Man hat also quasi kaum Nebenwirkungen. Das dauert unterschiedlich lange. So der Durchschnitt ist zwischen 4 und 6 Stunden, meine ich. Bei mir hat es ungefähr 4 Stunden gedauert. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Stammzellen werden benötigt, wie gut ist die Konzentration der Stammzellen im Blut, was eben durch diese Spritzen hervorgerufen wird, diese Ansammlung der Stammzellen im Blut. Genau, bei mir hat es ungefähr 4 Stunden gedauert. Es kann vorkommen, dass man am nächsten Tag nochmal hin muss und nochmal spenden muss, falls es nicht ausgereicht hat. Aber bei den meisten wurde mir gesagt, dass das dann halt an dem einen Tag auch alles erledigt. Bei mir war das auch so. War auch relativ schnell durch sozusagen. Und was auch vielleicht noch gut ist, man liegt da nicht 4 Stunden und starrt die Wand an, sondern die bereiten einem schon Möglichkeiten, um sich abzulenken. Also die haben zu meiner Zeit, meine war 15, also 2015, da gab es noch DVD-Player. Ich habe dann 2 Filme nacheinander geguckt und dann war das auch schon wieder vorbei. Heute würde ich wahrscheinlich einfach das iPad mitnehmen, AirPods rein und dann war es das. Also da kann man sich dann selber entscheiden, was man möchte. Buch kann man natürlich machen, ist auch vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn man die Hände nicht so gut bewegen kann. Aber halt, da muss dann jeder selber entscheiden, mit dem er sich halt mal 4-5 Stunden ablenken kann. Aber ich bin immer der Meinung, daheim kann man auch 4-5 Stunden Netflix gucken. Also warum soll man da nicht nebenbei noch eine Stammzellspende machen
können? Das stimmt.
Also sollte man da vielleicht mal überlegen, ob das nicht vielleicht möglich ist. Und genau, alles natürlich freiwillig, aber das ist so meine Perspektive. Genau, und weil, wie gesagt, 4 Stunden circa, danach bin ich dann auch wieder ins Hotel gefahren, habe dort geschlafen. Ich war fertig, muss ich zugeben. Ich war schon irgendwie, ja, erschöpft. Ich glaube allerdings, dass es mehr irgendwie so mit der Aufregung zusammenhing, weil ich fand es wahnsinnig interessant alles. Ja, und dann nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren. Und dann war das fürs erste auch mal erstmal alles so. Also man behält da jetzt auch keine Narben oder irgendwas. Man selber, das ist ja das Faszinierende daran, man kann jemandem möglicherweise das Leben retten, ohne dass man selber davon irgendwelche Nachwirkungen hat oder irgendwelche Narben hätte oder sonst irgendwelche Beeinträchtigungen hätte. Das ist das, was mich besonders daran fasziniert.
Und auch so wichtig zu sagen, dass nur gesunde Menschen dafür zugelassen sind, weshalb die Risiken auch wirklich minimal sind. Also bei der OP beispielsweise läuft das nur auf einer Narkose. Und das der Vollnarkose ist halt bei uns jungen Menschen besonders niedrig. Und deshalb haben wir auch die ganzen Checks vorher, dass man wirklich da keinerlei Probleme auf einen zukommt, nur wenn man bereit ist dazu, Menschen vielleicht das Leben durch die Spende zu retten. Und beim Peripheren ist halt noch so, man denkt immer Langzeitwirkung oder sowas wegen diesem hormonlichen Stoff. Wir machen das jetzt seit über 25 Jahren schon und es ist keinerlei Langzeitfolgen oder sowas aufgetreten. Also wir werden immer wieder nach und danach gefragt, geht's dir gut, hast du irgendwelche komischen Sachen bekommen nach der Spende oder sowas. Aber das ist bisher noch gar nichts aufgetreten. Und es kann halt nur kommen, wenn man diesen Stoff verabreicht, dass so grippeähnliche Symptome kommen. So ein bisschen Fieber, Schüttelfrost, aber es ist halt wie bei den Impfungen. Es gibt Typen, die reagieren drauf und es gibt halt andere Typen, die halt da gar nicht drauf reagieren und denken so, ja, ist halt da gewesen, ne?
Genau. Also bei mir war das auch so, ich hatte minimale Symptome. Bei mir ist die Spende halt jetzt schon ein bisschen her und ich sage immer so, wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich damals irgendwas Schlimmes gehabt hätte, dann kann ich auch nichts Schlimmes gehabt haben, weil sonst würde ich mich daran erinnern. Ich weiß bloß noch, dass man mir gesagt hat, ja, wenn irgendwas ist, dann halt Paracetamol oder sowas nehmen. Ich habe mir das gekauft und selbst das hat die DKMS bezahlt. Also das, man muss immer bloß gucken, dass man die ganzen Rechnungen behält. Weil eben das ist kostenlos. Also man sollte es natürlich nicht irgendwie übertreiben, aber alles, was, sag ich mal, im normalen Rahmen ist und mit der Spende zusammenhängt, das Essen, was man da hat, den Hotelaufenthalt, die Fahrkarten vielleicht dahin oder wenn man mit dem Auto fährt oder so, kriegt man da auch entsprechende Kompensation. Genau, das wird alles von der DKMS geregelt, es wird auch alles eventuell von denen dann auch gebucht oder halt man streckt es vor, das hängt immer von der persönlichen Situation ab. Bei mir war es eben damals so, dass ich mir quasi gar nichts leisten konnte und dann haben die das für mich alles schon vorgestreckt. Ich glaube aber, der normale Ablauf ist, dass man es erstmal bezahlt und dann einreicht und dann kriegt man es erstattet. Aber das ist nur so das Beispiel dafür, wenn man eben ein Problem hat, man kann zu seinem Betreuer gehen und da finden die immer eine Möglichkeit, dass das für einen selber dann halt funktioniert.
Ja, also wir haben wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket für die Spender zu machen, weil das ist schon ein unglaubliches Geschenk, was man mit so einer Spende macht und mit der Bereitschaft. Und dann wollen wir nicht noch so Hürden haben, deshalb übernehmen wir auch die Kommunikation, wenn es sein muss, mit dem Arbeitgeber, weil der ein bisschen nicht damit einverstanden ist, weil er es vielleicht auch gar nicht kennt und gar nicht weiß, warum man jetzt eine Woche lang krankgeschrieben werden soll und ähnliches. Der begleitet man dann wirklich komplett und also ich spreche immer vom Betreuer, also wir bekommen ganz am Anfang des Prozesses eine Ansprechperson mitgeteilt, die uns einfach komplett begleitet, alle Fragen beantwortet und für uns immer ein offenes Ohr ist, die wir sofort anrufen können, immer erreichen und die uns einfach alles erklären können.
Das ist eigentlich auch immer wirklich schön. Also ich hatte danach relativ viele Telefonnummern von der DKMS und an einer der Nummern ist immer jemand rangegangen, wenn halt gerade mein Betreuer vielleicht nicht da war oder so. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da jemals irgendwie gewartet hätte. Ich habe immer jemanden erreicht, meine Fragen sind immer sofort beantwortet worden. Das ist wirklich schön, ja.
Wir hatten noch eine Frage noch mal ein bisschen zurück, und zwar zu den Arten der Spende. Also wann macht man die periphere Stammzellenentnahme und wann die aus dem Knochenmark?
Also 90% der Fälle, wenn man eine Statistik mal ein bisschen anguckt, ansonsten hängt das sehr vom Patienten oder Patientin ab. Und welche Art des Blutkrebses hat der Patient oder die Patientin. Man kann so ein bisschen verallgemeinern, wenn es kleinere Kinder sind, ist es eher wahrscheinlich, dass man über Knochenmark spendet. Bei älteren Menschen und ähnliches dann eher über die periphere Stammzellentnahme, aber lässt sich nicht zu 100% sagen, es ist ein Kind, deshalb wird Knochenmark gespendet. Das hängt wirklich immer genau vom Typ ab. Und deshalb sollte man auch prinzipiell für beide Arten zur Verfügung stehen, wenn man sich registriert, weil der behandelnde Arzt oder Ärztin erst kurz vor knapp zu seinem Ende sagt, für den Patienten oder die Patientin ist es einfach am besten, dass so gespendet wird, und dann sollte man auch für diese Spendeart zur Verfügung stehen.
Wenn man jetzt nur für eine Spendeart zur Verfügung stehen will, sollte man sich nicht registrieren?
Sollte man eher davon absehen und mit uns sprechen oder mit Volunteers oder irgendeinem bei der DKMS, um vielleicht die Ängste vor sowas zu nehmen. Weil ja, wir haben beide das durchgelebt, und es klingt zwar irgendwie, wenn man so ein bisschen erzählt wie eine Tortur, aber man hat so einen riesen Impact damit. Also selbst wenn man 2 Wochen lang jetzt keinen Sport machen kann, ist es ja irgendwie kein Problem. Es klingt alles sehr dramatisch, weil wir sehr offen sind und alles erzählen wollen. Nicht, dass einer denkt, dafür habe ich gar nicht unterschrieben oder so. Aber prinzipiell sollte man einfach beides zur Verfügung stellen, weil es natürlich ärgerlich ist, wenn man dann eine Fremdspendesuche macht und eine Person findet, aber dann die Hoffnung da ist und dann heißt es, ach nee, der steht mir für was anderes zur Verfügung, ist eher schwierig. Aber deshalb sollte man prinzipiell für beides immer zur Verfügung stehen.
Genau, also man hat, wie gesagt, vorher die Untersuchungen, um wirklich auszuschließen, dass das irgendwie ein Risiko für einen dasteht. Die DKMS und natürlich auch die kooperierenden Kliniken geben sich absolut Mühe, dass es wirklich keine Probleme geben kann, und sobald es irgendwie ein Risiko ist, werdet ihr sofort davon ausgeschlossen. Dann könnt ihr so oft sagen, ich möchte aber und ich kann ich nicht und das funktioniert nicht. Nein, wenn es irgendein Risiko gibt, wäre es für die DKMS so schlecht, wenn sie euch zulassen und dann passiert irgendwas. Deswegen sagen die dann lieber nein, auch wenn vielleicht die Chance, dass was passiert, relativ gering ist. Aber wirklich, also die kümmern sich super um euch und sagen euch auch dann vorher Bescheid, dass es eben auf eine Knochenmarkspende hinausläuft. Und ich sage immer, man muss vor der Spende so gefühlt 1000-mal Ja sagen, muss gefühlt 1000-mal unterschreiben, ja, ich bin immer noch bereit, ich bin immer noch bereit, ja, ich bin immer noch bereit. Und direkt vor der Spende muss man immer noch mal sagen, dass man ja, bereit ist, bevor du dann quasi angeleitet wirst oder in die OP gerollt wirst, muss man immer noch mal sagen, ja. Und technisch gesehen kannst du zu dem Zeitpunkt immer noch sagen, oh Gott, nein, von der Liga springe ich nicht.
Als die Assistentin reinkam und so gesagt hat, genau. So, haben Sie, wollen Sie wirklich spenden? Ja, okay, alles klar, hier ist die Narkose. Also deswegen bis zum letzten Moment wird man immer gefragt, es ist alles freiwillig. Nur weil man sich heute registriert oder irgendwann registriert, heißt das nicht, dass man automatisch spenden muss. Sondern es ist halt absolut, das ist nur so eine Bereitschaftserklärung. Hier habt ihr mal meine Daten. Sollte es so sein, dass man ausgewählt ist, stehe ich in der Theorie zur Verfügung, aber kann halt noch immer Nein sagen.
Genau, also das ist auch, wie gesagt, manche denken dann, wenn sie sich heute registrieren, dann sind dann in 10 Jahren plötzlich Ja sagen, Nein. Weil in 10 Jahren werden die dann gefragt, sie würden vielleicht passen, wären sie bereit zu weiteren Untersuchungen oder potenziell eben die Spende, dann wird nochmal aufgeklärt, weil in 10 Jahren kann auch viel passieren. Vielleicht hat sich dann komplett neues Entnahmeverfahren entwickeln lassen oder so, dann wird das komplett nochmal erklärt, wie gesagt, in den verschiedenen Stufen, die vor der Spende stattfinden, die können unterschiedlich lang dauern, bei ihm war es sehr kurz, bei mir war es über Monate. Man wird intensiv aufgeklärt darüber und muss, wie gesagt, es dann auch diverse Male halt verbal und auch mit Unterschrift sagen, dass man eben immer noch will und immer noch und immer noch und immer noch. Und man hat zu jedem dieser Zeitpunkte die Möglichkeit, von der Spende zurückzutreten. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, es kommt natürlich der Punkt, an dem der Patient auf diese Spende vorbereitet wird. Und das sagen die einem auch, und die sagen quasi, sie haben zu jeder Zeit das Recht, davon noch zurückzutreten, eben auch kurz vor der Narkose. Aber es wird natürlich der Zeitpunkt deutlich gemacht, ab welchem Zeitpunkt, wenn der Spender abspringt, ist vermutlich das sichere Todesurteil für diesen Patienten ist. Das muss man sich natürlich auch irgendwo im Hinterkopf behalten. Es ist eine schwerwiegende Erkrankung, die dieser Patient hat. Diese Stammzellspende ist in der Regel die letzte Chance, die dieser Patient auf Leben hat. Und wenn irgendwas in letzter Sekunde schief geht, ist es meistens so, dass der Patient dann halt verstirbt, weil er eben kein Immunsystem mehr hat, es ihm unglaublich schlecht geht und die Chance auf Stammzellspende eben die einzige Chance ist, die er dann noch hat. Das muss man sich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man jetzt sagt, ich möchte es irgendwie nicht, ich habe Angst davor, ich habe tierische Angst vor Blut, ich werde dann jedes Mal ohnmächtig, da habe ich schon 1000-mal dran gearbeitet, es funktioniert einfach nicht, dann ist es vielleicht einfach auch keine gute Möglichkeit. Dann kann man spenden für die DKMS, man kann auf Social Media irgendwie darüber reden, man kann seinen Freunden davon erzählen, damit macht man auch was. Damit kann man auch sehr vielen Menschen helfen. Aber wenn man sagt, für einen selber, das ist einfach nicht, oder man hat irgendeine Krankheit, die einen davon ausschließt, dann seid nicht traurig sozusagen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Und man kann auch Volunteer werden, auch wenn man nicht spenden kann. Also wir haben einige Volunteers, die zum Beispiel halt selber Krankheitsgeschichten hinter sich haben, die halt sie von der Spende ausschließen, sind trotzdem Volunteer, weil sie diese Arbeit toll finden und die Arbeit unterstützen wollen. Ja, das wollte ich dazu nochmal sagen.
Ja, mich würde vielleicht noch interessieren, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, ich will Spender sein? Und als ihr dann in Frage kam für eine Spende, wie war eure Reaktion, wie wurdet ihr kontaktiert und hattet ihr dann wieder irgendwie so, also hattet ihr den Gedanken, oh Gott, ich will doch nicht mehr, oder hattet ihr den Gedanken so, boah krass, ich bin ausgewählt, ich will das unbedingt machen?
Also das boah krass war halt voll da. Ich habe mich damals, wollte mich registrieren lassen mit 16, weil eine gute Freundin meiner Schwester mitten im Abi Leukämie bekommen hat und es war sehr radikal und sehr schnell ein großes Problem geworden bei ihr, weshalb sie direkt Abi abbrechen musste, sofort ins Krankenhaus, lag über ein Jahr im Krankenhaus, am Ende wirklich nur noch so im seidenen Faden. Dann wurde ein Patient für sie gefunden. Und es waren dann riesige Aufrufe in Berlin, gefühlt war halt Berlin registriert am Ende, wenn ich es so mitbekommen habe, aber am Ende wurde dann auch einer gefunden für sie und in dem Zuge wollte ich mich unbedingt registrieren lassen. War halt noch zu jung, habe dann mit 18 gemacht damals, aber ich dachte mir so, ja, ich habe viele Freunde, die sich registrieren lassen, die werden nie ausgewählt. Wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit? Dann wurde ich ein Jahr später tatsächlich angerufen. Ich wollte eigentlich mit meinen Kollegen ein schönes Wochenende machen, wegfahren. War aber so leicht krank und dachte, ja, ich bleib lieber zu Hause so. Der Kälte ist ein bisschen uncool. Und wurde ich angerufen. Und ja, auf meinem Handy stand, dass eine Tübinger Festnetznummer mich angerufen hat. Und so, wer zur Hölle soll ich bitte von da aus anrufen? Bin dann drangegangen, ja, hier ist die DKMS. Haben Sie gerade 5 Minuten Zeit? Und ich so, ja, klar. Und ja, an dem Telefon, beziehungsweise Telefonat, habe ich noch meine Ansprechpartnerin kennengelernt und die hat mir dann am Telefon erzählt, dass ich in der engeren Auswahl bin, Blut zu den Stammzellen zu spenden. Und ja, ich saß da wirklich dann auf dem Bett und dachte so, oh krass, da so ein bisschen gezittert, also was geht hier gerade ab? Und dann hat sie mir am Telefon schon erklärt, was kommt jetzt auf mich zu. Das heißt, sie hat mir direkt gesagt, soll noch weiter zum Hausarzt gehen und sowas. Und dann bekommt man halt die große Reichweite damit mit. Und sie hat mir direkt am Anfang gesagt, ey, nur weil du es jetzt anfängst, also musst du es nicht machen, aber ja, es war schon echt krass, als ich am Freitag da saß. Ich habe danach meine Eltern angerufen, die so, okay, krass und so. Und aber das Schönste war danach, nach meiner Spende habe ich einen Social Media Post gemacht, wie man so gerne macht danach, so ein bisschen Aufruf dazu zu machen. Und dann hat mir eben diese Freundin von meiner Schwester eine Sprachnachricht gemacht, wie krass sie das findet und wie cool sie das findet, dass ich mich eben registriert habe lassen und auch noch gespendet habe. Und das war halt echt so, ja, so herzerwärmend und alles. Da waren auch zwei, drei kleine Tränen, als ich die Sprachnachricht bekommen habe. Das war halt echt krass, ja.
Ja, bei mir war es so, ich war damals 20, meine ich, ja genau, Juli 2014. Ich war einfach nur ganz normal am Handy, habe irgendwas recherchiert und bin dann zufällig über so einen Banner gestolpert, wie das wahrscheinlich alle schon kennen, wie diesen Mund auf Stäbchen rein Spender sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich damals einfach keinen Adblocker hatte oder ob das irgendwie da durchgekommen ist, ich weiß es nicht, aber ich habe es halt zufällig gesehen und bin dann einfach auf die Webseite der DKMS gegangen und ganz ehrlich, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, ich habe das einfach gesehen, dachte so, klingt irgendwie cool, ich habe schon Blut und Plasma gespielt, warum soll ich das nicht machen, habe mich dann registriert und habe mich da auch nicht weiter drum gekümmert, um ehrlich zu sein. Ja, und dann einen Monat später habe ich plötzlich eine E-Mail bekommen von der DKMS, wo dann drin stand, sie würden als Spender in Frage kommen, rufen Sie uns bitte mal zurück. Ich weiß nicht genau, ob die mich dann vorher versucht haben anzurufen und ich nicht drangegangen bin, das kann ich mir jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, aber ich erinnere mich halt an diese E-Mail und die war ziemlich genau einen Monat, nachdem ich mich registriert habe. Und inzwischen weiß ich, dass das so zwischen 4 und 6 Wochen dauert, bis die Daten komplett im System sind. Also das ist wahrscheinlich so abgelaufen, dass die halt eingepflegt worden sind und dann ding, 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 die würde passen zu dem Patient XY. Und dann habe ich da halt zurückgerufen und dann habe ich auch meine Ansprechpartnerin kennengelernt damals und die hat mir eben auch alles erklärt und hat dann gesagt, ja, dann geh mal zum Hausarzt und wir schicken das da alles hin und ja, dann hat es so seinen Lauf genommen. Dann hat es eben, wie gesagt, auch ein paar Monate gedauert und ich sag mal so, wie gesagt, wo ich mich registriert habe, habe ich mir ja nicht bei viel gedacht, aber ich kann nur sagen, ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse und damit meine ich nicht Negatives oder auch nicht die Spende selber, sondern welchen Impact das auf mein Leben nehmen wird, weil ich war damals relativ orientierungslos, ich hatte meine Ausbildung fertig gemacht, die ich aber nicht gut fand, bin dann wieder zurück in meine alte Heimat gezogen und war irgendwie so ein bisschen planlos, was ich jetzt eigentlich machen will mit dem Rest meines Lebens. Und da kam plötzlich diese Sache und es hat mir so einen neuen Auftrieb gegeben, es hat mir ein Ziel irgendwie gegeben und ich fand es so faszinierend, diese Reichweite mitzubekommen. Und das ist eben Gesundheitsmanagement, was dahinter steht. Und mich hat es so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, hey, Gesundheitsmanagement ist ein cooles Studium, aber für Studium braucht man Abitur. Also habe ich dann Abitur gemacht, ich habe eben dann Gesundheitsmanagement studiert, bin jetzt gerade fertig. Und das alles nur wegen der DKMS und wegen dieser Stammzellspende. Natürlich muss man das nicht machen, aber es hat mir einfach so eine neue Richtung im Leben gegeben, auf die ich unglaublich stolz bin und ich bin unglaublich fasziniert von diesem ganzen Prozess, der da stattfindet. Und ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich habe für eine Frau in Schweden gespendet und ich finde es einfach so krass, wenn man denkt, eine Frau aus Schweden, die habe ich noch nie kennengelernt die, und irgendwie passen wir genetisch zusammen, die hatten ähnliche Interessen wie ich, die hat eine Tochter, die ist im genau selben Alter wie ich. Und ja, die hat eine Diagnose bekommen und dann ich aus Deutschland konnte ihr dann plötzlich das Leben retten. Ich finde das einfach krass. Also das einzige Wort, was ich dafür habe, besser kann man das irgendwie nicht beschreiben. Ja.
Darf man den Spender denn grundsätzlich kennenlernen?
Jein, also je nachdem, wo man wohnt und wenn beide Seiten es wollen. Also wir haben so eine 2-Jahres-Sperrfrist erstmal am Anfang, wo komplette Anonymität herrscht. Weil es einfach in den ersten 2 Jahren wahrscheinlicher ist, dass man nochmal gewisse Nachspenden machen muss. Also sei es noch eine komplette Stammzellspende oder einzelne Zelltypen, um diesem kranken Körper noch so einen kleinen Boost zu geben, damit er möglichst schnell gesund wird. Und wir wollen eben in diesen 2 Jahren den Patienten und den Spender schützen, dass man nicht in moralische Konflikte kommt. Weil man, wie bei ihr, sie lernt die Patientin kennen, findet super nett, aber hat irgendwelche Probleme und kann deshalb nicht mehr spenden und kriegt moralischen Druck von dem Spender bzw. von dem Patienten. Oder man lernt die Person kennen und die hat Weltanschauungen, die man eigentlich gar nicht vertreten will und müsste dann nochmal spenden. Und dann ist halt dieser moralische Druck auf einem, das wollen wir einfach komplett entnehmen, deshalb haben wir diese 2 Jahre Sperrfrist. Aber danach ist das eigentlich möglich. Bei ihr war es beispielsweise Schweden, generell EU ist da sehr offen, was das angeht, wenn beide Seiten es wollen. Bei mir war es, ich habe nach Irland gespendet und Irland ist somit das strengste Land auf der Welt. Da konnte ich gar nichts machen. Also ich habe nur ein paar anonyme Sachen mitgeteilt bekommen, also das Alter, das sind die Altersgruppe, Geschlecht und Herkunftsort. Und mehr war auch nicht möglich. Also ich konnte noch niemals einen anonymen Briefkontakt oder sowas aufnehmen. Da sind die Irländer leider sehr strikt. Aber wenn man so Rest auf der Welt guckt, Australien, USA, Kanada, alle Kooperationspartner, sonst sind da eigentlich relativ offen, wenn beide Seiten das möchten.
Genau, also wie gesagt, bei mir war das Schweden. Schweden war das zum Glück kein Problem. Aber was halt zum Beispiel ich auch gehört habe, Schweiz und Frankreich sind wohl auch relativ problematisch. Schweiz, glaube ich, ist auch komplett verboten, da kann man auch keinerlei Kontakt hin machen. Das liegt einfach an den Regeln, die diese Länder aufgestellt haben. Da kann die DKMS leider auch gar nichts dafür sozusagen oder dagegen tun. Das sind einfach die Gesetze dieser jeweiligen Länder, die das eben verbieten aus verschiedensten Gründen. Bei mir, wie gesagt, mit Schweden hatte ich Glück und wir wollten das auch beide. Das ist natürlich auch so eine Sache. Für manche ist das auch einfach eine furchtbare Erfahrung. Ihr dürft nicht vergessen, das ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Zeit im Leben dieser Menschen. Und manche Leute wollen das vielleicht dann auch einfach vergessen und nie wieder drüber nachdenken. Das ist also einfach eine persönliche Sache, die man sich überlegen muss und die sich beide Seiten überlegen müssen. Und bei mir war es zum Glück so, wir hatten uns dann anonyme Briefe geschrieben auf Englisch, was zum Glück für uns beide kein Problem war. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir uns unglaublich ähnlich sind, dass wir uns total mögen, obwohl sie meine Mutter sein könnte, muss man ja mal dazu sagen. Ich war 50, als ich gespendet habe und ich war gerade 21 geworden. Aber wie gesagt, wir haben sehr ähnliche Interessen, wir verstehen uns unglaublich gut. Wir haben uns dann halt erst diese anonymen Briefe geschrieben und dann über Facebook. In Schweden ist Facebook tatsächlich sehr viel beliebter, sage ich mal, und wird viel mehr verwendet. Die machen quasi alles über Facebook und Facebook Messenger, was in Deutschland halt ist Facebook ja nicht mehr so populär, aber für Schweden ist das halt das Social Media der Wahl. Und genau, dann haben wir uns über Facebook geschrieben und dann irgendwann hat sie gesagt, hey, ich würde dich super gerne einladen nach Schweden und ja, dann hat sie mich eingeladen. Damals hat sie in der Nähe von Stockholm noch gewohnt, inzwischen wohnt sie ein bisschen woanders. Und ja, dann habe ich da halt ihre Familie auch kennengelernt und natürlich kommt immer so dieser kleine Moment, wo man sich dann doch nochmal über die Spende unterhält und ja, einfach, sag ich mal, umarmt wird von allen Ecken und gesagt wird, hey, danke, dass du das gemacht hast, und wir können gar nicht glauben, wie so eine junge Frau für jemand vollkommen Fremden sowas machen kann, und wir sind dir so dankbar dafür, dass du meiner Mutter oder sie dann selber, dass du mir das Leben gerettet hast. Ja, im Endeffekt, ja, ohne dass du was dafür bekommen hast in dem Sinne, aber ich finde halt persönlich, ich habe dafür so viel bekommen, für mich persönlich, meine, ja, sag ich mal, ja, für mein Leben. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass mir das so eine neue Richtung gegeben hat. Ich fand das einfach faszinierend und für mich ist es was unglaublich Tolles, dass ich das gemacht habe. Und deswegen kann ich das eigentlich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr da das auch eine coole Sache findet, dass man eben ohne, dass einem selber was passiert, jemandem vielleicht das Leben retten kann. Dann registriert euch gerne, wenn ihr aber sagt, ihr möchtet es nicht, ihr könnt es nicht, dann gibt es andere Möglichkeiten, um da zu unterstützen. Ja.
Wie war der Moment, als ihr aufeinander getroffen seid?
Ganz ehrlich, das war ja am Flughafen dann und das war erstmal ein bisschen verwirrend, weil ich irgendwie dachte, sie hätte kurze Haare. Hatte sie aber nicht, weil irgendwie in meinem Kopf dachte ich, Krebspatienten, die müssen doch automatisch dann kurze Haare haben, weil ich meine, es war ein paar Jahre her, die Spende, ne? Also, dass die Haare ein bisschen nachgewachsen sind, ist ja klar. Aber irgendwie dachte ich trotzdem, sie müsste jetzt kurze Haare haben. Sie hatte aber lange Haare gehabt und da war ich erstmal ein bisschen verwirrt. Aber ich habe sie dann relativ schnell natürlich erkannt und sie dann ja auch so, ja, Claudia, und ich so, ja, Nina, ja, und dann haben wir uns erstmal umarmt natürlich und sind dann, sie hatte mich halt vom Flughafen abgeholt und ihr Mann, der hat noch gearbeitet und sie hat zwei Kinder, die Tochter ist genauso alt wie ich und die lebt auf einer Farm halt, wo die jetzt später alle hingezogen sind und ja, dann waren wir halt die ersten Tage ja da und dann sind wir noch auf die Farm gefahren und dann zurück halt, also ich bin halt quasi von, ich glaube, Berlin war es damals. Ja, Berlin nach Stockholm und wieder zurückgeflogen. Damals habe ich ja, wie gesagt, noch in der Südwestspitze von Sachsen gewohnt. Und ich habe Verwandtschaft in Berlin und da war das ganz günstig, ja.
Ja. Eine Frage hätten wir vielleicht noch so zum Schluss. Ob Sie große Ängste, sage ich mal, vor der Spende hatten oder ob man einfach so richtig positiv reingedenkt, so ich kann helfen oder ob Sie persönlich schon so ein bisschen Bedenken hatten.
Ja, man hat schon ein bisschen Bammel, einfach nur, weil man diese Dimension gar nicht kennt. Also man ist dann ein paar Tage oder zwei, drei Wochen vorher da, um medizinisch durchgecheckt zu werden. Und das ist halt schon ganz schön komisch. Also da wird wirklich alles vom Kopf bis Fuß durchgecheckt. Ich hatte sogar einen Ultraschall hinten vom Rücken, damit wirklich auch geguckt wird, dass keiner der Probleme. Und dann dachte ich so, was geht hier gerade ab? So, okay, krass. Und dann am Tag, wenn man da ankommt und so, aber wenn ich halt so vorbereitet wurde für die OP und dann so da durchgeschoben werde, dann ist so, ja, ist schon ein bisschen weird irgendwie. Also Angst hatte ich nicht, aber man denkt so, was geht hier gerade ab eigentlich? Weil es so was komplett anderes ist, was man eigentlich vorher nie gedacht hätte, dass irgendwann mal passieren wird. Also ja, ein bisschen Bammel hat man immer vor so einer OP, aber die wird einem ganz gut genommen und ja, insbesondere in Köln kann ich sehr empfehlen. Wenn man sehr gut behandelt und alles, kriegt sehr gutes Essen, das hat es dann ganz gut gemacht, ja.
Ja, also vorweg, Dresden kann ich genauso gut empfehlen. Das war auch alles gut. Aber ja, natürlich, man hat so ein bisschen Sorge. Und ehrlich gesagt, bei mir war es halt auch, ich habe ja schon erwähnt, bei mir war zu dem Zeitpunkt leider sehr viel los in meinem Leben. Das war eine Zeit, mein Großvater ist leider ganz kurz vor der Spende verstorben. Da war der vor zwei Wochen ungefähr im Krankenhaus gewesen und es war halt klar, dass er sterben wird. Und ich weiß nicht, das Personal hier, ihr habt alle mit Gesundheit zu tun, ihr kennt wahrscheinlich im Krankenhaus, wenn man schwerst krank ist, man holt sich auch Infektionen. Und er hatte damals, ich weiß nicht genau, was er hatte, aber er hatte irgendein Virus oder irgendwas, was man sich halt öfters im Krankenhaus holt, was sich schwerkranke Patienten im Krankenhaus gerne holen. Und er hat mir dann quasi ausrichten lassen. Ich habe ihn damals am 23. Dezember das letzte Mal gesehen und meine Spende war ja dann, also ursprünglich war die für Januar geplant und dann ist sie nochmal kurz verschoben worden in Mitte Februar. Aber ich habe ihn dann halt gesehen und verstorben ist er am 12.01. Und er hat mir halt ausrichten lassen, er möchte jetzt nicht, dass ich nochmal ins Krankenhaus komme, weil die Chance, dass ich mich vielleicht mit diesem Virus anstecke und dass ich dann vielleicht für die Spende irgendwie nicht mehr kompatibel wäre, also dass ich einfach krank werde dadurch und nicht spenden kann, das war ihm zu hoch. Und er wollte halt unbedingt, dass ich das mache, weil er das total toll fand, dass ich das machen kann. Und hat mir dann halt gesagt, hey, das ist besser, wenn du mich jetzt so nicht siehst, wenn ich dich nicht vielleicht noch anstecke. Und das hat mir natürlich auch sehr viel bedeutet, dass meine Familie mich da unterstützt hat und dass es sein Wunsch war, dass das halt so abläuft. Und genau, dann konnte ich halt diese Spende machen und das war halt so eine krasse Erfahrung. Und natürlich, man hat so ein bisschen Bammel. Ich habe ja schon erzählt von diesen Spritzen und allem drum und dran. Und ich hatte dann solche Angst, dass das vielleicht nicht funktioniert und dass ich da irgendwas falsch mache und so. Aber es war wirklich, man wird so gut da durchgeleitet, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Also solange du da, wenn du einen Termin hast, auch hinkommst, und was anderes musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Ja, also klar, man hat so ein bisschen Bammel, aber eigentlich ist es unnötig.
Also halten wir fest, die DKMS ist ein gutes, eine gute Organisation. Es ist gut, sich da zu registrieren.
Ja.
Und ja, wir danken euch, dass ihr hier wart und uns unsere Fragen beantwortet habt.
Ja, gerne.
Und so tolle Arbeit macht.
Ja, danke für die Einladung.
Genau, ebenfalls danke für die Einladung.
Gerne.